Kurz und würzig. Der Podcast zur Digitalisierung von Stadt und Land. Gemeinsam gestalten wir Regionen von morgen.
Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge Kurz und würzig, dem Podcast zur Digitalisierung von Stadt und Land. Und ja, wie die Leute, die das im Video schon sehen können, haben wir heute wieder einen Gast bei uns.
Hallo zusammen.
Genau, wir haben heute den Robert Thurmann dabei von der MVV, der dort der Geschäftsführer ist für Smart City. Und genau, wir freuen uns total, Robert, dass du dir die Zeit nimmst, dass du heute hier bist und wollen mit dir vor allen Dingen über eure Datenplattform sprechen. Herzlich willkommen.
Ich freue mich drüber und vielen herzlichen Dank für die Einladung.
Ja, ja, sehr gerne. Abgesehen von deinem Namen, vielleicht ganz kurzer Einblick, wer bist du eigentlich, was machst du so, was ist dein Daily Business?
Und was ist dieses MVV auf jeden Fall?
Und was ist dieses MVV? Ich weiß
MVV.
Es allerdings schon.
Ah, genau. Also die Leute rund um Mannheim müssten das eigentlich kennen. Die MVV ist die MVV Energie AG, um genau gesagt. Das ist der Energieversorger hier in Mannheim, beziehungsweise mit Hauptsitz in Mannheim. Aber zum MVV-Konzern gehören natürlich auch noch andere Unternehmen dazu, wie zum Beispiel mehrheitlich die Stadtwerke Kiel oder mehrheitlich die Stadtwerke Offenbach gehören ebenfalls dazu. Minderheitsbeteiligungen auch an Stadtwerken hier rund um Mannheim herum, aber zur MVV Energie AG gehören aber auch sowas wie ein Wind- und Projektentwickler. Vielleicht kennt der ein oder andere die Juwi. Der ist ein größerer Projekt- und Windkraftentwickler und noch andere Firmen gehören zur MVV dazu. Wir haben sogar, glaube ich, ein Unternehmen, die Data Center Group, die Rechenzentren baut. Auch die brauchen viel Energie, deswegen ist es ein schönes Ergänzung des Portfolios der MVV Energie AG.
Mhm. Und was ist deine Rolle genau?
Genau, was mache ich da? Ich bin hier im Bereich der MVV Smart Cities. Das hört man natürlich schon raus, um was es da geht. Es geht um Smart City-Themen. Wir sind eher aber, ich sage es mal, die Techniker unter den Smart City-Leuten. Das heißt, wir bauen wirklich eine Datenplattform mit entsprechenden Anwendungsfällen rund um das Thema intelligente Infrastruktur. Also wir interpretieren für uns Smart City sehr stark intelligente Infrastruktur. Dazu gehören Versorgungsnetze, dazu gehören Verkehrsnetze. Dieses Thema haben wir im Fokus. Und ich habe noch eine zweite Rolle auch noch. Ich bin gleichzeitig auch noch der Geschäftsführer der Smart City Mannheim GmbH. Das ist praktisch der Bereich, wo wir für die Stadt Mannheim mit unseren Aktivitäten, mit unseren Lösungen, zusammen mit den Fähigkeiten, die auch die Stadt Mannheim hat, dort Smart City-Anwendungen in Mannheim platzieren.
Mhm. Wie seid ihr da jetzt überhaupt auf die Idee gekommen? Also es gibt ja eine große Diskussion im Moment darüber, was die künftige Rolle von Stadtwerken ist oder Stadtkonzernen. Sollten die sowas wie urbane Datenplattformen selbst machen? Warum macht ihr das selbst? Warum habt ihr nicht einfach eine Lösung vom Markt geholt?
Also wir haben schon relativ früh damit angefangen, mit dem ganzen Thema. Ich würde sagen, 8 Jahre, 9 Jahre, 10 Jahre her. Hintergrund war das, dass wir ursprünglich hier in Mannheim hatten wir sehr große Konversionsflächen und entsprechend große Projekte. Das heißt, Konversionsflächen, das sind Flächen oder Areale gewesen, die vorher von der US Army benutzt wurden und dann freigegeben wurden und da wurden ganze neue Stadtteile entwickelt. Hier in Mannheim, einer der größten Stadtteile ist Franklin. Und da hat man gesagt, man hat eine Infrastruktur hier, ist aber veraltet. Und jetzt würde man eigentlich sich überlegen, neue Infrastruktur zu bauen, aber nicht nur sozusagen die, wie man das bisher gebaut hat, sondern intelligentere, smartere Infrastruktur, wo man mehr Informationen gewinnen kann, das effizienter betreiben kann und auch besser an den Bedarf anpassen kann. Das heißt, da kam schon ein bisschen die Smartness und die Infrastruktur für das neue Stadt, für den neuen Stadtteil hinzu. Und dann haben wir gesagt, naja, wenn wir das sowieso schon für uns machen dürfen, dann können wir uns natürlich auch überlegen, das nicht nur für uns zu machen und auch für andere zu machen. Und dann haben wir uns auch umgeschaut, was braucht man dazu? Man braucht natürlich Sensorik, Aktorik, Geräte, Devices sozusagen draußen. Man braucht eine Art Kommunikationsstrecke, weil man alles miteinander verbinden möchte. Und man braucht sowas wie im Gehirn im Hintergrund, sozusagen so eine Verarbeitung der Daten. Aber die Daten müssen auch ausgewertet werden. Und dann haben wir unsere Anwendungsfälle angeschaut und haben festgestellt, oh, unsere Anwendungsfälle sind sehr stark in dem Bereich zuverlässige Infrastruktur, also Aber auch in Masse Zähler auslesen zum Beispiel ist ein ganz typischer Fall. Wärmemengenzähler auslesen oder Wasserzähler oder Stromzähler und so weiter und so fort. Dann haben wir uns überlegt, was gibt es denn da draußen? Und alles, was wir draußen da gefunden haben im Bereich Smart City und im Bereich Infrastruktur, war entweder recht teuer und eigentlich gar nicht so skaliert. Und alles, was man sonst ziemlich an High-End gefunden hat, hat gar nicht auf uns gepasst, weil es dann irgendwie auch zu teuer war. Also wir haben praktisch nicht das Passende gehabt, was uns mit Massendaten umgehen lässt, aber in einem vernünftigen finanziellen Rahmen. Also wir haben zum Beispiel Systeme gefunden, die man für Industrieparks verwendet oder für ganze Fabriken. Naja, wenn wir Echtzeit denken, dann freuen wir uns, wenn die Informationen in einer Sekunde ankommen. So diese professionellen Systeme für Fabriken reden eher so vom Millisekundenbereich, um Richtung Echtzeit zu kommen. Das waren wir nicht. Also wir haben auf Deutschland nichts Passendes gefunden. Und dann als Informatiker kommt man natürlich schnell auf den Trichter. Können wir doch selber machen. Haben wir gedacht, na, aber selber machen, alles selber machen. Dann schauen wir uns mal, was es da draußen gibt. Und im Zusammenhang mit dem Aufkommen von Microsoft Azure und AWS, von richtigen Plattformen, von den Hyperscalern, wo IoT, das Internet der Dinge, schon mit dabei war, haben wir gedacht, na, dann nehmen wir einfach diese Bausteine, dann sind wir etwas flexibler, dann bauen wir die zusammen und dann haben wir eine schöne Lösung. So einfach und so naiv gedacht. Und irgendwann haben wir dann festgestellt, als wir das weiterentwickelt haben, immer mehr Leute dazugekommen sind bei uns, auch wirklich her. Leute, die wirklich Informatik können, die auch in diesem Bereich herkommen und
heißt
schon jahrelang gearbeitet
nicht wirklich
haben.
Informatik.
Ja, ich bin schon ein paar Tage raus, dass ich das letzte Mal richtig gecodet habe. Nee, im Endeffekt sind wir dann draufgekommen, dass wir sukzessive diese Bausteine, die von Microsoft zur Verfügung gestellt wurden oder von AWS ersetzt haben, durch, ich sag's mal, das Wirkliche, was im Hintergrund steckt, Open-Source-Komponenten im Endeffekt, die wir dann verwenden konnten, wo auch dann meine Kollegen, die jetzt entwickeln, auch hohe Affinität dazu hatten. Und so sind wir sukzessive so weit gekommen, dass wir eigentlich nur noch die Kubernetes-Cluster, also die Plattform verwenden von AWS, Microsoft, sehr schön, dass sie auch austauschbar sind, und dann eigentlich darauf unsere eigene Datenplattform entwickelt haben.
Mhm. Ich finde es ja interessant, dass du Open Source als the real bezeichnest. Es kommt man nicht so oft über diese Wortkombination. Genau, warum beschreibst du das so? Warum ist es für dich so der echte Shit?
Der echte Shit, also erstens kommen wir ja auch ein bisschen von der Denke her aus dem ganzen Thema auch Kommunaldenken, digitale Souveränität und ähnliche Themen. Da ist natürlich so ein Open-Source-Gedanke natürlich wirklich was im Vordergrund steht. Wir wollen unabhängige werden, auch von den großen Hyperscaler, auch wenn wir auf deren Plattformen aufsetzen, aber wie gesagt, ist übertragbar. Da finden wir das sehr, sehr spannend. Das ist die eine Geschichte. Die andere Geschichte, wenn man dann doch ein bisschen Informatiker ist, finde ich es cool, wenn ich reingucken kann, was da eigentlich in dieser vermeintlicherweise Blackbox drin ist. Deswegen ist es der Richtige. Und wenn man mit Informatikern zu tun hat, die haben immer so ein ungutes Gefühl, wenn sie irgendwas nehmen müssen, wo sie nicht wirklich im Zweifelsfall reingucken können. Sind wir ehrlich, wir programmieren natürlich nicht irgendwelche Systeme, Datenbanken nach. Wir programmieren jetzt auch kein SIAM beziehungsweise so ein Art Rechtemanagement-System, wenn es wie Keycloak oder ähnliches an Systemen bereits gibt, brauchen wir nicht entwickeln, das nehmen wir her. Aber wir können reingucken, wir wissen, was dahinter steckt, und wir wissen auch, wenn der ein oder andere Bug auftaucht, ob wir den im Bauch drin haben. Also ich würde behaupten wollen, viele dieser bekannten Bugs sind noch in Systemen drin oder sind darauf angewiesen, dass irgendjemand ein Update fährt, hoffentlich tut es dann auch. Aber wir haben die Möglichkeit, selber reinzugucken.
Wenn jetzt andere Stadtwerke hier sitzen und glauben, oh ja, das müssten wir bei uns auch hochziehen. Du redest immer von euren Entwicklern, Entwicklerinnen. Wie groß ist denn so das Team, was denn da tatsächlich codet, in Anführungszeichen? Kann man das so sagen? Oder was wären so Anhaltspunkte, wenn jetzt die Stadtwerke hier sagen, hey, das, was der Thoman da gemacht hat, brauchen wir bei uns auch?
Ja, also ich kann es nur sagen, wie es bei uns ist. Man muss diskutieren. Wir haben ja die Möglichkeit, das, was wir tun, auch nach außen zu tragen. Müssen wir aufpassen. Manche Stadtwerke dürfen gar nicht so außerhalb ihres eigenen Bereiches aktiv werden. Als AG, Aktiengesellschaft, ist es für uns gar kein Thema. Also bei uns sind, ich sag's mal, Hardcore, wirklich, die wirklich coden, sind 15 Leute. Kann man mehr oder weniger sagen. Dazu kommen natürlich in den nächsten Kreis rund um die Leute, die mit unseren Ingenieuren, also unseren Anwendern reden. Das heißt jetzt die Anwender aus dem eigenen Haus oder unsere Kunden reden, die aus dem, was die Hardware-Leute, die Software-Leute wirklich im Kern entwickeln, sozusagen die Übersetzung machen, die Anpassung machen, die adäquate Hardware dazu passen und so weiter. Also die machen dieses Projektmanagement, die Manager drumherum. Das sind aber alles bei uns wirklich Verfahrenstechniker, Wirtschaftsingenieure, also alle, die Wissen im technischen Bereich haben. Das heißt, sie können im Zweifelsfall auch mal einen Kartoffelcoder nochmal schreiben, wenn es sein muss, weil sie wirklich die Fachlichkeit verstehen. Wir bringen also das IT, die Software mit der Fachlichkeit, die wir zum Beispiel auch haben in Richtung Fernwärme und so weiter, bringen die zusammen. Und dann haben wir halt am äußeren Kreis noch alle, die ein bisschen supporten von Controlling und so weiter und so fort. Ist eigentlich ganz spannend, weil wir im Bereich Smart Cities machen diese Smart City-Aktivitäten auf jeden Fall, wo ich jetzt mit Datenplattformen, Umgang mit Daten und verschiedenste Themen machen. Wir haben aber bei uns in unserem Portfolio auch sowas wie eine MVV-Regioplan. Die kommen aus dem stadtplanerischen Umfeld heraus, in dem kommunalplanerischen Umfeld heraus. Also da können wir auch auf die Kollegen zugreifen. Die machen auch sowas für die kommunale Wärmeplanung quer durch die Bundesrepublik. Schön. Die haben auch eine nette Geschichte wie Climap noch. Climap, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen und gehört habt, da machen die Befahrungen mit Infrarotauto, also mit Autos, die ihre Infrarot-Signaturen aufnehmen und können daraus eine Art ja, kleinen Energiebericht für die Menschen zur Verfügung stellen und das im Vorhinein. Also ich muss nicht irgendjemand sagen, ich muss jetzt einen Energieberater kommen lassen, so viele Energieberater gibt es das nicht und da gibt es einfach schöne Angebote. Und auch da, um das machen zu können, um alle Häuser in einer Kommune, einer Stadt bewerten zu können, da braucht man dann auch ein bisschen IT, weil sonst ist es viel zu viel Aufwand. Das heißt, wir nehmen da auch neuronale Netzwerke, die sich trainiert haben auf bestimmte Infrastrukturen, Signaturen, wie zum Beispiel ein schlechter isolierter Rollladenkasten oder dieses und jenes. Also auch viele Themen rund um das ganze Thema Richtung Dienstleistungen, Sachen für die Kommune. Deswegen ist ganz geschickt, dass wir so aufgebaut sind. Das heißt, der Software kann in der Mitte und außenherum verschiedenste Anwendungsfälle, die mit einer Smart City zu tun haben.
Mhm. Bei Open Source geht es ja auch viel und gerade auch in der Community, in der wir uns hier in Deutschland bewegen, viel um Übertragung und Übertragbarkeit. Wie kann man denn eure Lösung nutzen oder gibt es andere Stadtwerke oder Städte, die eure Plattform übernommen haben?
Ja, kann man sagen. Also vielleicht eine kleine Ergänzung. Wir selber bringen diese Plattform auch ein in opencode.de. Das heißt, die ist ebenfalls der Kern und die meisten der Anwendungsfälle, vor allem alle kommunalen Anwendungsfälle, sind Open Source. Es gibt ein paar Anwendungsfälle, die sehr, sehr starke fachliche Algorithmen haben, wie zum Beispiel aus dem Fernwärmebereich. Da haben wir die Algorithmen, die dahinter stecken, die haben wir nicht Open Source gestellt, weil das ist unser Kernwissen als MVV Energie AG, als einer der größten Fernwärmebetreiber Deutschlands. Das nicht, aber die ganze Plattform drumherum ist Open Source. Und deswegen können es auch andere sehr gerne verwenden. Allerdings, und ich mache jetzt ein großes Allerdings, ein Stück Software einfach zu nehmen und daran zu denken, man hat plötzlich eine Datenplattform, ist nicht so einfach. Warum? Die meisten unserer Kunden und Anwender sind jetzt keine dedizierten Softwareentwicklungsunternehmen, weil sonst bräuchten sie unser System gar nicht. Das heißt, das sind ebenfalls Kommunen oder Stadtwerke, die eigentlich, um das Ding zu benutzen, keine Art Service-Level brauchen. Die brauchen eine Garantie. Ich brauche eine Verfügbarkeitsgarantie, dass wenn ein Bugfix ist, der innerhalb von 6 Stunden bei einem kritischen gelöst wird und so weiter und so fort. Das heißt, unser Mehrwert, warum wir das auch sozusagen anderen gegen Entgelt auch zur Verfügung stellen, ist eben diesen Service-Level, der dahinter steckt. Und ja, es gibt natürlich die Kommunen im engeren Umfeld der MVV, die das Ganze benutzen. Also wie gesagt, die Stadtwerke, die zu uns dazugehören, das ist halt auch schon mal ein Vorteil, dass man hier auch skalieren kann. Du hast gefragt, 15 Leute wegen einem Mannheim wäre ein bisschen übertrieben, aber 15 Leute für mehrere Stadtwerke und auch unsere anderen Kunden, die jetzt mit der MVV nichts direkt zu tun haben, dann wird das schon wieder sinnvoller oder dass man sich selber Gedanken darüber macht, das selber zu machen.
Cool. Wir kriegen öfter mal das Feedback von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, dass wir auch mal mehr den Finger in die Wunde legen sollen und nicht nur alles positiv darstellen sollen. Wie gehst du mit Kritik um, auch aus dem Markt, die gegebenenfalls zu dir sagen, hey, warum macht jetzt ihr als Stadtwerke, geht ihr da in einen Markt, wo es ganz normale Anbieter gibt, die sich voll spezialisiert haben auf urbane Datenplattformen? Ist es für euch ein Thema?
Nee, eigentlich nicht, weil wir eigentlich als ganz normaler Marktteilnehmer auch wahrgenommen werden. Also wir haben ja keinen Vorteil, weil wir ein Stadtwerk in dem Sinne sind, im Gegenzug zu den anderen Playern. Jein, das Letzte nehme ich zurück. Wir haben einen kleinen Vorteil, weil wir auch unsere eigene Lösung selbst benutzen. Das ist ein Vorteil dahingehend, dass wir ein sehr schnelles Feedback von unseren Kollegen bekommen, die im nächsten Nachbargebäude sitzen oder vielleicht sogar Tür an Tür mit uns sitzen, die ihm sagen, Achtung, das ist aber jetzt nicht so toll gewesen, wie das funktioniert, oder ich bräuchte schnell hier eine Anpassung, weil aus dem praktischen Bereich heraus mache ich das nicht so rum, sondern so rum. Also da haben wir schon einen Vorteil, aber ansonsten sind wir ganz normale Marktteilnehmer. Ganz im Gegenteil, wir als MVV haben eher ein bisschen das Problem, als Softwareentwickler wahrgenommen zu werden. Ist halt in deren Gedanken zwar, die können die meisten größere Konzerne, die machen ganz tolle Sachen im Bereich Dekarbonisierung, die haben tolle Sachen mit Flusswärmepumpe und so weiter, aber Software von der MVV, komisch. Man muss aber wissen, dass die MVV halt mehr als 6.000 Mitarbeiter hat, also schon ein größerer Laden ist. Und da gibt es sich halt auch, dass es Leute gibt, die sich sehr, sehr intensiv mit dem Thema Informatik auseinandersetzen. Und das sind wir, MVVs Mercedes.
Cool. Und was ist so, also wenn ich jetzt eure Lösung kaufen will, muss ich dann aus der Region Rhein-Neckar kommen oder ist es eigentlich egal, kann ich auch als nordische Stadt sozusagen kommen?
Auf jeden Fall quer durch die Bundesrepublik. Die tun uns im deutschsprachigen Raum natürlich am einfachsten, um ehrlich zu sein. Obwohl wir Englisch kriegen wir auch ganz gut hin. Nee, aber normalerweise ist es die Bundesrepublik. Unser nördlichster Kunde, ich überlege gerade, ob das wirklich Kiel ist oder nochmal eine andere Kommune oben auch was hat oder Stadtwerk. Aber da sieht man schon, wie die Ausdehnung ungefähr ist. Richtung Süden geht es auch ziemlich weit runter. Also wir sind quer durch die Bundesrepublik aktiv. Einfach auch deswegen, weil wir teilweise als MVV Energie AG dort quer durch die Bundesrepublik aktiv sind. Ich glaube, wir haben auch sehr viele Niederlassungen in Berlin, in Sachsen-Anhalt, in unterschiedlichsten Bereichen sind wir aktiv. Also wir sind quer durch die Bundesrepublik sowieso auch als MVV Energie AG aktiv und deswegen auch als MVV Smart Cities.
Mhm. Du hast gesagt, dass ihr mit, als die Konversionsflächen in Mannheim neu gestaltet wurden, auf den Gedanken gekommen seid, eine UDP zu bauen. Kurzer Background, ich komme aus Mannheim, ich bin da aufgewachsen, deswegen finde ich es total cool, von dir gerade richtig viel zu erfahren. Und was mich interessieren würde, ist, die Konversionsflächen, die waren ja da, bevor dieser Begriff Smart City geprägt wurde, ne? So wie wir ihn heute kennen, was auch viel mit Partizipation und auch mit BürgerInnen zu tun hat oder auch mit, dass man nicht nur was tut, sondern dass es auch sichtbar ist, vielleicht haben sich eure Anwendungsfälle verändert oder habt ihr dann nochmal selber Anpassungen vorgenommen oder seid ihr anders in die Kommunikation gegangen dann zur urbanen Datenplattform oder ist es wirklich etwas, was primär ein internes Tool ist für euch?
Also zu dem Zeitpunkt war das primär ein internes Tool. Wir hatten uns da gar keine so in dem Sinne die übergreifende Gedanken gemacht. Und ich glaube, damals haben wir auch nicht von der UDP gesprochen, sondern eher von einer IoT oder sogar vielleicht Funwork-Technik gesprochen, die wir halt dann auf ein modernes Level gehoben haben. So stark war das zu dem Zeitpunkt nicht ausgeprägt. Aber das hat sich halt mit der Zeit ergeben und wir haben dann auch relativ früh Also noch vor allen Modellprojekten Smart City, also bevor diese MPSC-Thematik überhaupt aufkam, haben wir uns eigentlich gemeinsam mit der Stadt Mannheim schon hingesetzt und haben überlegt, wo könnte man ausgehen aus diesen Überlegungen, die wir für auf Franklin hatten, also dieses Neubaugebiet bzw. dieser neue Stadtteil in Mannheim. Ausgehend von Franklin, wo könnte man dann noch Mehrwerte mit Smart City oder mit digitalen Lösungen quer durch die Stadt machen? Und dann haben wir einige Workshop-Reihen gemacht, haben dann auch priorisiert und Dringlichkeit und Auswirkung. Und es ist erstaunlich, weil ich nicht erstaunlich, freudlicherweise sind es ziemlich viele Themen gewesen, die auch sehr nahe an unserem Kerngeschäft der MVV Energie AG eigentlich dran sind. Das Thema Umgang mit Ressourcen. Ein wichtiges Thema, ganz, ganz wichtiges Thema. Energie auf der einen Seite, aber natürlich auch andere Wertstoffe oder Circular Economy, würde man heutzutage sogar sagen. Also wir haben auch eine sehr große im Bereich Umgang mit Müll, Müllverbrennung oder Ähnliches. Also auch da sind wir sehr stark als MVV. Dann das nächste Thema ist Verkehr. Das wird wahrscheinlich jeden irgendwo schmerzen, wenn man in einer größeren Stadt ist. Das Thema Verkehr immer ein großes Thema.
Kommt doch gut von Ludwigshafen nach Mannheim. Ich weiß gar nicht, was du hast.
Also ich habe gestern sehr viel Zeit auf dem Ring vor dem MVV-Gebäude verbracht.
Ja. Bei der Luise, also im Luisenring. Ja. Ja, durchaus. Also ja, es ist wirklich ein großes Thema. Auch die Rheinbrücken ist ein großes Thema. Und wirklich ein großes Thema ist in Mannheim auch, wir leben nun mal im Rheintal, Hitze oder Hitzeaktionsplan beziehungsweise Klima, Klimafolgenanpassung und der Klimaresilienz. Das sind diese Themen gewesen. Es gab noch ein paar kulturelle Themen, die ein bestimmtes Themenfeld hat. Aber das waren die drei Hauptthemen. Und deswegen hat Mannheim auch beschlossen, bei ihrem Antrag für das Modellprojekt Smart City, was wir in Mannheim machen, das heißt hier Smart Routes, auch diese drei Themenfelder in den Mittelpunkt zu nehmen. Klima, Ressourcen, Mobilität.
Was würdest du aus der heutigen Sicht sagen? Also es gibt ja viel Diskussion, gerade bei Städten, die überlegen, ob sie eine urbane Datenplattform einführen sollen. Was denn da der große Nutzen ist? Und auch eine Diskussion darüber, nutzt es vor allem erstmal uns intern als Stadtverwaltung oder wie nutzt es auch den Bürgerinnen und Bürgern? Kannst du aus deiner Sicht sagen, was sollten so Gründe sein für eine Stadt, darüber nachzudenken, eine urbane Datenplattform einzuführen?
Ich muss leider sagen, es hat sich ein bisschen gewandelt. Wenn ich ursprünglich gedacht habe, man muss einfach schauen, was ist die Strategie einer Kommune, wo will sie hin? Mannheim klimaneutral, Neutralität entsprechend 100 Climate Neutral City ist eine Aktivität, die in Mannheim beziehungsweise auf europäischer Ebene in Mannheim dort ganz große Vorreiter ist. Hätte ich gesagt, schaut eure Strategie an und schaut, wie ihr diese Strategie unterstreichen könnt. So sind wir auch gestartet. Wir haben aber dann immer festgestellt, und das ist die große Frage jetzt auch in Mannheim gewesen, wenn wir Anwendungsfälle für die Stadt machen, und momentan im Zuge dieser Förderprojekte, MPSC-Projekte, ist ja auch noch ordentlich Geld da, muss man fairerweise sagen. Aber was ist hinterher? Also wie kann das weitergeführt werden? Und dann muss man immer fragen, macht man mit seiner Plattform, mit seinem System, was man hat, unterstützt man die bestehenden Prozesse, macht die Prozesse schneller, schlanker, effizienter? Im Endeffekt, wie schaut, böse gesagt, der Business Case für das aus, was man darauf macht. Und wir haben deswegen auch schon vor 2 Jahren angefangen, die ursprünglichen Anträge, die wir sozusagen mit Mannheim hatten, umzuschreiben in Produktblätter. Also wir haben einfach diese Fingerübung gemacht, komm, wir schreiben jetzt nicht dran, dass wir irgendwas Großes, Tolles machen, sondern wirklich Produktblätter. Mannheim kriegt das oder die Kommune kriegt das, löst dadurch jenes welches Problem. Und das ist der Mehrwert, der daraus resultiert. Und wenn wir Glück haben, können wir das sogar monetär fassen. Und das ist diese Geschichte, was wir dann aufgesetzt haben. Und so müssen wir angehen, weil wenn irgendwann einmal das Geld knapp wird und wir sind jetzt momentan in Zeiten von wirklich knappen Kassen bei den Kommunen, dann werden sie sich wirklich fragen, leiste ich mir Smart City? Und da wird man sehr schnell feststellen, dass es viele Themen einfach sind, die man nur noch angehen kann, wenn man auch wirklich nachweisen kann, dass es einen finanziellen Vorteil mittel- oder langfristig hat. Und ja, ich versuche immer auch durch meine zwei Rollen. Auf der einen Seite denke ich ein bisschen Smart City, Lösungen für die Stadt für die Kommune, für die Bürgerschaft anzudenken. Aber auf der anderen Seite denke ich auch für das Stadtwerk, für die Energieversorgung, für die Wärmeversorgung und so weiter. Und wenn man mal genau anschaut, wenn ich jetzt mal in meine Datenplattform gucke, wie viel jetzt von der Kommune benutzt wird und wie viel vom Stadt oder von den Stadtwerken benutzt wird, hätte ich jetzt fast gesagt, wir haben ein Verhältnis von 1/4 zu 3/4. 3/4 im Stadtwerk, in den Anwendungsfällen, da ist auch, sind wir mal ehrlich gesagt, auch mehr Geld dahinter und mehr Geld drin. Eine Wärmeversorgung hat nun mal einen Business Case. Und im kommunalen Sektor dann eher kann man das gut mit den 25%, ich sag's mal, noch mitmachen.
Mhm. Das ganz witzig ist genau die Frage, die ich stellen wollte, ob du da mit deinem Hintergrund oder mit deinem Erfahrungswissen jetzt sagen würdest, sollte man eine Datenplattform dann eher in Stadtwerken ansiedeln, einfach weil da der Business Case wahrscheinlicher oder auch realer ist als jetzt in der Stadt, zumindest für eine Anfangsphase. Ne? Man kann immer noch gucken, wo man damit hinkommt, aber ja, genau, hast du schon beantwortet.
Ja, und da würde ich vielleicht sogar noch ein bisschen differenzieren. Also wenn ich an Hamburg denke, wir haben einen guten Austausch auch mit den Kollegen aus Hamburg, da ist es auch gut, die haben ihre eigene Datenplattform. Hamburg ist groß genug, da kann man das auch separat betrachten. Gar keine Frage. Aber wenn ich an kleinere Stadtwerke denke, da ist es, wenn ich an kleinere Kommunen denke, so 50.000 Einwohnerkommunen oder ähnliches, also noch kleiner, da ist sowieso, ganz ehrlich gesagt, die Kommune und das Stadtwerk meistens eng miteinander verbandelt. Und für die technischen Themen ist meistens sowieso das Stadtwerk grob mitverantwortlich, zusätzlich mit dem Bauamt bzw. Bauhof zusammen. Da ist die Nähe sowieso da. Also da nochmal separiert zu denken, ist vielleicht schlecht. Und wie gesagt, ich glaube, der Hauptanwendungsfall oder zumindest ein stabiles finanzielles Fundament, wenn es darum geht, das weiterzutragen oder auch über Förderinstrumente hinaus zu denken, dann denke ich, ist schon, dass es auf jeden Fall eine enge Zusammenarbeit zwischen Stadt und Stadtwerk geben muss.
Cool. Das heißt, wenn ich jetzt Bürgermeister Hess wäre und ich will so ein Teil haben, Herr Thomann, aber ich muss schon auch, ich brauche schon auch irgendwie einen Leuchtturm, so dass ich mich da hinstellen und sagen kann, meinen Leuten sagen kann, hey geil, hier, was würdest du mir empfehlen, welchen Use Case ich nehme, wo vielleicht dann auch der Business Case argumentierbar ist?
Also wir haben schon in der Tat ein paar ganz spannende Business Cases. Kommt darauf an, wie groß deine Kommune ist, Steffen.
Ich will es vor allem also, meinen Wählerinnen und Wählern natürlich vermarkten, dass es denen was bringt, ne?
Ja, also wir haben zum Beispiel Kommunen, wenn ich denen komme, ich kann denen eine Verkehrssimulation machen, was wir zum Beispiel hier in Mannheim machen. Dann schauen die sich um und sagen, ich habe so und so viele Straßen, der größte Stau habe ich dann, wenn der Bauer Müller-Meyer um die Ecke kommt und mal mit seinem Trecker quer durch ein Dorf fährt. Das ist was ganz anderes, die haben andere Themen als jetzt sozusagen Stadt Mannheim. Aber jetzt, wenn ich jetzt an Städte wie Mannheim und der Größe denke, das Thema Mobilität. Also wir haben zum Beispiel, wir machen Verkehrszählung. Ist erstmal ziemlich banal. Also ich habe Systeme, die können Verkehrszählen, können ein bisschen mehr machen, können auch noch Verkehr klassifizieren. Die laufen auch in unsere Datenplattform ein. So, das ist erst einmal nett. Von dem Themen, von diesem Datenfeld aus extrapolieren wir dann mit dem Verkehrsmodell, was im Hintergrund steckt, auch Open Source, Sumo ist die Grundlage dafür. Extrapolieren wir die Verkehre zwischen den Hauptmesspunkten. Also kann ich anklicken und weiß praktisch in jeder Straße mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit, da ist auch ein bisschen neuronales Netzwerk dahinter, wie der Verkehr ist. Aus diesem Verkehr kann ich dann wieder Emissionskarten ableiten, Lautstärke, aber auch Feinstaubemissionen. Wenn ich das habe, kann ich da auch eine richtige Simulation draufsetzen und kann mir Fragestellungen beantworten, wie, wenn ich die eine Straße sperre, was passiert das? Wie viel Verkehr dränge ich da sozusagen in die Nebenstraßen und wie stark ist es in meinen Bürger dadurch belastet? Oder kann ich mir sogar die ein oder andere Straße sparen? Oder kann ich mir sogar eine Ampelschaltung verändern, optimieren?
Cool. Robert, will ich haben.
Ja.
Ich habe 250.000 Einwohner. Was kostet mich das?
Das, was ich jetzt gerade gezeigt habe, sind wir noch in einer frühen Phase, sagen wir mal so. Da steckt vieles dahinter. Aber erstmal, wenn man die erste Stufe hernimmt, muss man sagen, also wir haben ein Preismodell als, ich sag's mal, denk mal ein bisschen in Richtung Stadtwerk, das ist wirklich sehr, sehr attraktiv. Also weil die Datenplattform, die Software ist Open Source de facto, aber das Ding muss ja betrieben werden, abgedatet werden, man möchte Support. Also man denkt doch mal so in diese Dimensionen, ganz niedriger, fünfstelliger Betrag. Dann steigt man ein, da hat man dann, aber dann läuft das Ding mit Service, mit Speicherung, auch noch LoRaWAN ist auch noch mit dabei, also diese Kommunikationsprotokolle ist halt alles mit integriert, nebenbei ist ein Chipstack einfach mit drin, weil wir halt festgestellt haben, dass unsere Kommunen sich mit dem technischen Detail nicht auseinandersetzen wollen. Das kann ich nachher auch noch ein bisschen erklären, was wir denken, was wir so Spezielles hätten.
Ein Teaser.
Ja.
Vielleicht brauchen wir noch eine zweite Folge mit dir. Genau. Ich muss gerade mal überlegen. Ich hatte gerade eine Frage, die mir jetzt aber entfallen ist. Aber ich würde gerne noch mal auf eine andere Sache kommen. Und zwar kommen wir wieder zurück zu dem Thema Open Source, beziehungsweise du hast es auch gerade noch mal angesprochen, was ja in dem Zusammenhang immer ein großes Thema ist oder warum viele Open Source auch als guten Weg begreifen, ist ja, dass du diesen Community-Ansatz hast, dass man Dinge nutzen kann, dass man aber auch contributen kann. Würdest du sagen, ihr habt eine Community oder vielleicht auch nicht, weil du eben dieses Service-Level beschrieben habt, weil ihr einfach eine relevante Infrastruktur habt? Oder habt ihr irgendeine Community, die vielleicht nicht hart als Open-Source-Community zu werten ist, aber vielleicht einen Vernetzungscharakter hat? Wenn du uns darüber noch ein bisschen was erzählst, wäre es cool.
Also in dem klassischen Sinne, wie es man es kennt, bei ganz, ganz, ganz großen Softwareprojekten, wo permanent Contribution da sind oder Contributor da sind, ist es bei uns nicht, muss man fairerweise sagen. Was wir aber haben, wir haben Arbeitsgemeinschaften, wo wir mit den Leuten, mit denen wir zusammenarbeiten, immer wieder die zusammenbringen und sagen, was wollt ihr, was habt ihr, könnt ihr was brauchen. Es gibt auch Kollegen oder Kunden, die sagen, ich habe hier ein Stück Software, ich habe einen Algorithmus entwickelt für meine Analysen und so weiter. Die nehmen wir dann auf und nehmen mit rein. Aber wir sind nun mal halt in einem Bereich mit der Plattform, wo auch das Thema kritische Infrastruktur irgendwann ein Thema wird. Das heißt, wir brauchen einen entsprechenden Prozess. Das ist Teil von ISO 27001, dass auch ein bestimmter Prozess dahinter steckt, dass ich einfach nur Dinge aufnehme nach einem bestimmten Vorgehen, nach einem bestimmten Prüfungsprotokoll. Die müssen im System dauerhaft geprüft werden. Also von daher, ja, ich bin ein bisschen vorsichtiger zu sagen, ja klar, gibt uns alles her, wir können alles aufnehmen. Wie gesagt, wir haben auch Open-Source-Lizenzen. Wir sehen uns eher so nach dem Motto, wir machen das, wir versuchen die Qualität und den Service-Level, also die Qualität erstmal zu garantieren von dem, was wir veröffentlichen. Und dann im zweiten Schritt zu sagen auch, und das ist ja unser Geschäftsmodell auch, wir bieten darauf auch ein Service-Level auf der Software an, dass sie entsprechend schnell gefixt wird und die ganzen Sachen entsprechend angeboten wird. Und das ist der Vorteil, das haben wir sehen unsere Kunden auch, wenn es da Schwierigkeiten, also die contributen bei uns, aber nicht, indem sie sozusagen das Stück Software und sofort, also fix und fertig geben, sondern im Zusammenhang mit Algorithmen oder Decoder, die sie uns zur Verfügung stellen, oder aber auch Anforderungen, die sie uns stellen. Und dann bringen wir die immer in regelmäßigen Abständen zusammen. Jedes Vierteljahr kommen die Leute zusammen, können uns ihre Meinung auch geigen, was sie auch manchmal tun. Was aber auch fair ist, davon lernen wir auch und entwickeln weiter. Aber das Schöne ist, wir sind noch eine überschaubare Geschichte. Wir haben nichts irgendwie outgesourced irgendwo hin. Das heißt, wenn es irgendwo hakt oder Probleme gibt, dann sind die Kollegen direkt am Telefon, die dann mit den Leuten zusammenarbeiten.
Ja, schön. Dann erzähl doch mal von den Schmankerln, die ihr noch habt.
Von den Schmankerl, die wir haben. Also Schmankerl haben wir, glaube ich, relativ viel, einfach weil wir schon ein paar Tage in dem Geschäft drin sind. Wir haben halt auch angefangen mit LoRaWAN, wie so viele, und haben darum was ausprobiert. Dann haben wir haben schon, glaube ich, den dritten Netzwerkserver jetzt drin bei uns im Bauch. Dann haben wir festgestellt, naja, das ist eigentlich nicht der richtige Mehrwert, sondern eigentlich nicht der richtige Mehrwert ist die Plattform im Hintergrund, wo ich mit den Daten umgehen kann. Nicht die Übertragung, sondern ich brauche eine Visualisierung der ganzen Daten, ich muss sie aufarbeiten können, ich brauche eine Automation dahinter. Auch gut. Dann kam er aber weiter und sagte, es ist immer noch zu komplex und zu kompliziert für jemand, der entweder beim Stadtwerk ein Techniker ist, der eigentlich sich nicht mit IoT auseinandersetzen sollte oder möchte, sondern hat eine Fragestellung. Er braucht Daten aus unserem System. Also musste man das so weiterentwickeln, dass er eigentlich nur sagt, ich habe hier einen Sensor, den nehme ich, da steht eine komische Nummer drauf, den tippe ich ein und ab dem Zeitpunkt funktioniert das Ding und ich sehe die Daten sofort. Und dann haben wir das sogar noch weiterentwickelt, dass er im IoT-Shop, den wir mit angebunden haben, oder einem IoT-Shop, den wir angebunden haben, dass er da einfach die Hardware bestellen kann und nach der Bestellung ist es automatisch im System mit drin. Das heißt, ich kann das wirklich als Werkzeug verstehen. So, und dann haben wir festgestellt, so hat sich es immer weiterentwickelt, naja, was ist, wenn ich jetzt erkenne, da gibt's ein Problem bei dem Haus, bei der Tür oder irgendwie sonst was. Ich brauche sowas wie eine Art Workforce-Management, weil ich habe es jetzt erkannt, jemand hat drauf geguckt, jetzt muss sich jemand drum kümmern. Das ist seltenst die Person, der das auffällt. Und dann haben wir angefangen, wie so eine kleine Aufgabenverwaltungsliste mit einzubauen. Dann haben wir die automatisiert. Wenn die Batterie leer geht oder dies und jenes auftaucht, kriegt Herr Müller-Meyer eine E-Mail-Adresse oder eine E-Mail mit folgenden Informationen drin. Haben wir eine Automation noch mit aufgenommen. Und dann haben wir am nächsten Stufe festgestellt, für manche Kommunen ist so ein Softwareprojekt, wo ich sage, ich komme an, erstmal 30.000 Euro für die Anforderungsaufnahme für 20 Workshops oder ähnliches, ist viel zu groß. Bei kleineren Kommunen brauche ich da nicht mit solchen großen Geldbeträgen um die Ecke kommen, weshalb wir so eine Art kleinen, wir nennen es App-Hub aufgenommen haben. App Store war uns dann aus rechtlichen Gründen zu kritisch.
Heikel.
Deswegen haben wir es App Hub genannt und haben gesagt, wir haben praktisch so kleine Apps, so kleine Fachanwendungen, wie wir es nennen, wo der Kunde einfach, Kunde in dem Sinne meistens Kommunen, die sagen, ich habe hier das Thema Winterdienst. Und da zum Winterdienst ist Standard und jeder braucht sowas. Oder Pegelüberwachung von irgendwelchen Flussständen oder Füllstände oder ähnliches. Das ist relativ ähnlich. Und deshalb haben wir dann praktisch wie so eine Art kleine App entwickelt. Da kann man die App mit der Hardware einfach mit so einer Art Wizard schnell verbinden und dann hat man das. Dann ist es kein großes IT-Projekt mehr. Das heißt, wir haben uns immer mehr an die Bedürfnisse angepasst, die die Kunden haben. Es hat sich halt so mit der Zeit entwickelt und ich glaube, mittlerweile
ist es ein System geworden. Sich an die Bedürfnisse.
Kundenzentriert. Also ganz ehrlich
gesagt. Ihr habt im Prinzip dann für jeden Use Case habt ihr eine angenehme Benutzeroberfläche gebaut, ne, mit dem sich das Gegenüber auch abgeholt fühlt, so, oder umgehen kann.
Genau, das hoffen wir zumindest, dass wir das gemacht haben. Aber wir können natürlich immer noch weiter entwickeln. Und jetzt momentan, was ziemlich gut funktioniert, sind aber bei uns auch diese komplexe Anwendungsfälle. Richtung smarte Fernwärme machen wir einiges oder smarte Wasserversorgung. Da gibt's auch sehr viele Themen, die sind jetzt eher im Energieumfeld natürlich beheimatet. Aber da haben wir halt mit dem kommunalen Wärmeplanung, Ausbau der Fernwärme, sind das halt große Themen, wo wir mit Smartness ein bisschen die Tiefbauarbeiten ersetzen wollen.
So, Buzzword Dropping.
Also das sind auch
wann macht ihr denn was mit KI? Das macht doch jetzt jeder.
In der Tat machen wir was mit KI. Das machen wir bei der Smart City im Bereich Mobilität und Klima. Kann ich auch noch ein bisschen was erzählen. Bei uns, ich sag's mal, in der Klassenstadtwerke-Thematik, also das ist wie die andere Seite hier drüben, da verwenden wir KI eher nur in den Bereichen, wenn es um Thema Bilderkennung angeht. Also wenn wir aus einem Bild, das wir aufnehmen im urbanen Raum, Informationen gewinnen wollen. Datenschutzkonform, wenn es mit Infrarot funktioniert und so weiter. Da verwenden wir Bilderkennungssysteme oder jetzt auch, was ich vorhin erklärt habe, mit diesem Climap-System, wo man aus Wärmebildkameras Informationen automatisiert rauslesen wollen, wie gut Gebäude isoliert ist. Im Bereich jetzt aber der kommunalen Themen, die wir sozusagen machen Richtung Mobilität und vor allem Klima, da sind wir, glaube ich, schon ziemlich gut unterwegs. Da arbeiten wir auch mit Firmen in Spain, mit ein paar anderen Firmen zusammen oder auch mit der Universität hier in Mannheim. Die ist auch nicht ganz auf, die sind auch ganz schön fit, die Kollegen hier.
Gerade
da
noch
machen
gerettet.
Wir was im Bereich Verkehrssimulation. Genau. genau. Ich komme, Kaiserslautern ist natürlich auch super.
Ja, aber es ist schon immer ein Unterschied.
Alles gut. Ja, schon. Aber da haben wir in der Tat.
Ja, erste
haben wir
Liga bald in Kaiserslautern. Wie ist das?
In Mannheim studierst du in einem Schloss. Was willst du eigentlich mehr im Leben? Also ich meine.
Ich sehe schon, ihr habt ja auch ein gutes Battle. Ich kann mich da raushalten. Aber wir haben da ganz spannende Sachen, zum Beispiel jetzt auch die Thematik, dass wir klimaangepasste Modellierung von Städten machen. Also wie kann ich, wo muss ich wo was platzieren, um aus meiner Nähe die Temperatur oder die Tropennächte in eine Stadt zu reduzieren? Oder wie kann ich an bestimmten Stellen virtuelle Messpunkte für den Verkehr setzen? Da stecken immer KI dahinter. Wenige jetzt darum, weil die KI so viel schlauer ist, aber die KI ist viel schneller. Weil wenn ich so eine Verkehrssimulation laufen lasse, dann warte ich erst einmal normalerweise, oder für eine Klimasimulation, warte ich erst mal eine 2 Wochen lang, bis die alles durchgerechnet hat mit allen Schichten. Aber es sind immer ähnliche Muster, die dahinter stecken. Und diese ähnlichen Muster trainiert eine KI und darauf ist immer viel schneller und es lässt einfach dann die Möglichkeit, ich versetze ein Gebäude und es macht ratz, ratz, ratz und ich habe das Ergebnis. Und dann sage ich, ah, war es dann doch nicht das Richtige, kann es wieder umdrehen oder verändern, ähnliches. Und das ist einfach sozusagen das Thema der Planung, Planungsoptimierung, Planungsbeschleunigung oder einfach auch der Bürgerbeteiligung, du hast vorhin gerade darauf angesprochen. Das ist natürlich ein tolles Instrument, wenn man mit den Bürgern wirklich interaktiv, direkt am Planungstisch oder am Computer bestimmte Themen durchdiskutiert und denen dadurch vielleicht auch klarer wird oder verständlicher wird, warum ein Gebäude jetzt so platziert ist, an der Stelle, mit der Form und nicht anders.
Cool. Ja, wir sind ja hier bei kurz und würzig.
Willst du ja schon die Abschlussfrage stellen, Steffen?
Ja.
Dann möchte ich vorher noch eine andere Frage stellen.
Ja, dann hau rein.
Okay, dann habe ich noch meine Abschlussfrage an dich, Robert, ist, was ist für dich eine Smart City?
Ich habe mir ehrlich gesagt vor ein paar Jahren wirklich Gedanken drüber gemacht, weil ich immer erzählen musste, was eine Smart City ist. Für mich ist eine Smart City eher das Thema vernetzte Stadt. Also wenn man es übersetzen muss, klar, kann man noch viel mehr vernetzte Stadt, die mit Daten intelligent, digital, souverän umgehen kann. Aber wenn man das Quintessenz rauszieht, ist das Thema, was für mich dahinter steckt, ist das Thema vernetzt. Vernetzt insofern, dass die einzelnen Sektoren, die einzelnen Sparten, die einzelnen Handlungsfelder miteinander interagieren. Wenn ich aus meiner Stadtklimasimulation was für den Gesundheitsthema mache, wenn ich dann aber gleichzeitig auch noch für die Technik der Stromversorgung weiß, wie die Temperaturen im Untergrund sind und welche Themen ich dann habe und das Ganze auch dann sozusagen mit sozialen Aspekten miteinander verschneiden kann, dann wird es eine smarte Stadt oder wie ich sie gerne nenne, einfach diese vernetzte Stadt.
Mhm. Super, danke.
So, darf jetzt ich? Ja, wir stehen ja hier auf Schnitschen, weil wir aus der kommunalen Welt kommen und unseren Podcast nach dem Hors d'œuvre der kommunalen Welt benannt haben. Und jeder Podcast-Gast darf bei uns entweder Schnitschen mitbringen oder sein Lieblings-Schnitschen-Rezept unserer Schnitschen-Community präsentieren. Deswegen an dich die Frage, was wäre denn deine Antwort, was dein Lieblingsschnittchen ist?
Mein Lieblingsschnittchen im Zusammenhang mit Smart City oder
im Zusammenhang mit Essen,
was ich da drüben in der Küche mit Essen.
Mhm.
Oh. Also wenn ich jetzt meinen Kindern jetzt fragen würde, da gibt's ein kleines Schnittchen, das sie aber lieben, ist, man nehme einfach fertig Weißbrötchen, Brötchen, kennt man irgendwie so Fertigteile, und macht daraus eine kleine Pizza,
oh,
in dem man alles Mögliche
geil
drauf hat. Und die ist so am Abend so schön knusprig mit einem Duft aus Italien. genau, also das sind die Schnittchen, die meine Kinder am meisten.
Cool. Sind. Ja, Robert, vielen Dank, dass du bei uns zu Gast warst und für das kurzweilige Gespräch. Und ja, vielen Dank an euch da draußen fürs Zuhören, Zuschauen. Und wir freuen uns schon auf die nächste Episode mit euch und wünschen euch von unserer Seite noch eine gute Woche und alles Gute. Ciao.
Tschüss.
Tschüss zusammen und danke für eure Zeit.